Sie hören einen Podcast von DRS 1.
Willkommen zum Zwischenhalt hier auf dem Eis. In dieser halben Stunde erfahren Sie, dass nicht nur Glaubensrichtungen können fundamentalistisch sein, sondern auch der Atheismus. Zuerst aber geht es darum, wie die christlich-jüdischen Gesprächskreise in der Schweiz auf die jüngsten Vorfälle im Vatikan reagieren. Die Wiederaufnahme von einem aktiven Holocaust-Lügner in die römisch-katholische Kirche hat nämlich gerade auch die christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaften bestürzt. Judith Wittfler hat darüber mit dem Baselbieter Kirchenratspräsidenten geredet, dem reformierten Pfarrer Markus Christ. Er übernimmt gerade in diesen Tagen das Präsidium von der christlich-jüdischen Projekt Nordwestschweiz. Und die erste öffentliche Veranstaltung, die Markus Christ an dieser Stelle lanciert, heisst «Der christlich-jüdische Dialog in der Krise».
Ist der christlich-jüdische Dialog in der Krise?
Wir nehmen es gegenseitig sehr ernst in der eigenen Tradition und achten die Tradition von der anderen Religion. Von dort her ist natürlich alles, was in irgendeiner Weise eine Verletzung ist von einer von diesen Religionen, bei uns Gesprächsgegenstand in der christlich-jüdischen Projekt. Wenn wir jetzt uns fragen, ob durch die jüngsten Ereignisse der christlich-jüdische Dialog in eine gewisse Krise geraten ist, denn vor allem darum, dass sie Menschen, Angehörige von einer Religion, verletzt worden. Insofern ist es vielleicht als Krise anzuschauen.
Da höre ich jetzt schon, dass die Krise gar nicht innerhalb von eurer Gesprächskreise ist, von dem Projekt oder von der Arbeitsgemeinschaft christlich-jüdisch, sondern das kommt eher von außen rein, in die Gesprächskreise.
Das ist richtig. Es ist der aktuelle Auslöser natürlich die Erklärung vom Papst Benedikt XVI. Gewesen. Und dort haben wir uns im Stiftungsrat müssen darüber unterhalten und auch dazu eine Stellung beziehen, inwiefern betrifft das unseren Dialog. Weil ja die römisch-katholische Kirche von Basel-Land und von Basel-Stadt in diesem Stiftungsrat vertreten ist, ist es auch ein Problem gewesen, das der christliche Partner in dem Sinn in diesem Projekt betrifft. Und darum haben wir es thematisieren und darum kommt es auch zu einem Podiumsgespräch, wo drauf Katholiken, Evangelische und Angehörige von der israelitischen Gemeinde vertreten sind.
Das, was da passiert ist, dass ein Holocaust-Leugner wieder aufgenommen wird in die römisch-katholische Kirche, hat das irgendwelche Zweifel ausgelöst auf die jüdische Seite oder haben die genug Vertrauen durch die 60 Jahre christlich-jüdischen Dialog, wo wir jetzt ja schon sind? Also es ist ja gross gefeiert worden letztes Jahr, 60 Jahre christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaften und so weiter. Ist das eher, dass man jetzt dem Vatikan nicht traut oder ist auch ein gewisses Misstrauen entstanden bei uns zwischen den jüdischen und christlichen Gesprächspartnerinnen und Partnern?
Ich glaube, uns ist es gelungen, eine Vertrauensbasis zu schaffen, wo jetzt einfach von Enttäuschung und von Verletzung redet, aber es belastet in dem Sinn den bestehenden Dialog zwischen uns, Partnerinnen und Partnern, nicht so stark.
Und warum haben Sie dann die Veranstaltung den christlich-jüdischen Dialog in der Krise genannt?
Weil wir deutlich machen wollen, dass über unseren engeren Kreis von der christlich-jüdischen Projekt raus durch die Aktion vom Papst Menschen verletzt sind und Menschen enttäuscht sind und sich vielleicht von dort her auch von einem dialogfreundlichen Verhalten eher verabschieden könnten, sich zurückziehen. Und dem wollen wir eine Art vorbeugen, probieren darum deutlich zu machen mit dem Wort Krise. Das ist natürlich ein starkes Wort, das sind wir uns bewusst. Aber wir wollen bewusst machen, wir sind nach wie vor gesprächsbereit. Wir haben Leute auf dem Podium, die etwas zu sagen haben und wo auch entsprechende Vertreter von ihren Kirchen oder von der israelitischen Gemeinde sind.
Der Pfarrer Markus Christ, Vorsteher von der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Land und neu Präsident von der christlich-jüdischen Projekt Nordwestschweiz. Am Podium, wo er angesprochen hat, der christlich-jüdische Dialog in der Krise, nächst wie durch Abend zu Basel, ist unter anderem auch der Bischof Kurt Koch dabei. Thank you. der Zwischenhalt auf DRS 1. Religion ist schädlich. Der Glaube an einen Gott ist ein Wahn. Und religiöse Erziehung ist nichts anderes als Kindsmissbrauch. So dezidiert oder auch aggressiv äußern sich die einen Atheisten, wie zum Beispiel der bekannte Evolutionsbiologe Richard Dawkins. So wiederum regt der Berliner Philosoph und Theologe Richard Schröder auf. Ihn erinnert die Einstellung an die alten DDR-Zeiten, wo der Atheismus quasi die Staatsideologie war. Gegen den ideologischen Atheismus, wie er ihm sagt, hat der Richard Schröder jetzt im Darwin-Jahr ein Buch geschrieben. Das heisst «Abschaffung der Religion?». Der Hans-Jörg Schulz hat mit dem Autor geredet.
Wir befinden uns ja im sogenannten Darwin-Jahr. Vor 150 Jahren entstand die Evolutionstheorie. Was ist denn die Evolution für Sie als Theologen und Philosophen?
Ja, Evolution heißt ja zunächst Entwicklung. Mit dieser Theorie hat Darwin die Entstehung der Arten erklären können. Und wir haben angesichts der Fülle von Material, das sich so deuten lässt, keine Theorie, die Besseres leisten würde.
Wie verträgt sich denn diese Lehre von der Evolution mit dem biblischen Schöpfungsgedanken?
Der biblische Schöpfungsgedanke ist ja nicht so verstanden worden, dass man die Welt nicht versteht, wenn man sie nicht als Schöpfung interpretiert. Man kann das am deutlichsten sich klar machen bei den ersten Naturwissenschaftlern. Die haben sich noch nicht mit Biologie, sondern mit Astronomie beschäftigt. Die haben gesagt, Gott hat die Welt geschaffen, aber wir wollen jetzt wissen, wie sie funktioniert und sind geleitet durch den Schöpfungsgedanken sogar auf die Suche gegangen nach den Gesetzen, die Gott den Gestirnen eingegeben habe. Daran kann man sehen, dass die Frage, ob Gott die Welt geschaffen hat und wie er sie geschaffen hat, die hat man schon damals unterscheiden können, die kann man auch jetzt noch unterscheiden. Der Schöpfungsglaube ist keine Welterklärungstheorie, also jedenfalls keine Theorie zur Erklärung einzelner Phänomene, sondern die Überzeugung, dass unsere Lebensmöglichkeiten Gottes Geschenk sind. So, und nun haben wir diese Intelligent Design-Leute, die sind nicht damit zufrieden, dass der Schöpfungsgedanke seine Pointe in dieser Dankbarkeit hat. Und die möchten nun bestimmte Phänomene suchen, die man nur erklären könne, wenn man Gott sozusagen als Sonderursache in die Prozesse einführt. Und da sagen die echten Naturwissenschaftler zu Recht, liebe Freunde, wir haben vereinbart, dass Gott keine naturwissenschaftliche Erklärung ist. Das, finde ich, muss man als Christ und Theologe akzeptieren. Wenn das Auto kaputt geht, dann kann man auch nicht sagen, das hat Gott gemacht, wir brauchen gar nicht in die Werkstatt zu gehen. Und nun haben wir diese neuen biologistischen Atheisten, die lassen sich auf dieselbe Masche ein. Die kämpfen gegen diejenigen, die die biblischen Erzählungen vom Sechstagewerk wörtlich nehmen. Die kämpfen gegen die Kreationisten. Die kämpfen gegen die Intelligent Design Leute. Das ist alles in den amerikanischen Kontexten verständlich. Aber es berührt mich als Theologen seltsam, wenn die mich jetzt in dieselbe Schublade schieben und sagen, was, du redest von der Schöpfung? Alles Quatsch.
Sie haben gerade die amerikanische Geschichte erwähnt. Dort sind die ja sehr kämpferisch, diese sogenannten Evolutionsleugner. Es gibt aber auch bei uns in Europa die Tendenz, dass immer mehr Menschen sagen, nein, es gab nur die Schöpfung, alles andere gibt es nicht. Warum misstrauen denn so viele gläubige Christen Darwin? Sie haben vorher gesagt, seine Theorie ist, für die spricht einfach sehr viel mit ihr, lassen sich sehr viele Sachverhalte erklären.
Ich sage nochmal, es ist die leistungsfähigste Theorie auf dem Gebiet. Das steht fest. Ich habe mich mit solchen Schrifttum aus Deutschland beschäftigt, kreationistischen Schrifttum. Ich habe festgestellt, mit Überraschung, dass vor allen Dingen Techniker in diesen Kreisen mitarbeiten. Weniger Naturwissenschaftler, weniger Geisteswissenschaftler. Und ich will die Intention, die diese Leute selber aussprechen, durchaus erstmal als ihre Meinung ernst nehmen. Sie sagen, sie fühlen sich nicht wohl in einem Weltall, das Milliarden Jahre alt ist und unübersehbare Milliarden von Lichtjahren groß. Es ist der Wunsch nach einem Heimatgefühl in der Welt. Aber wenn ich mal etwas frech sein darf, es ist ein bisschen wohnküchenartig. Die Welt ist ihnen zu groß, um sich in ihnen wohlzufühlen. Und die Zeiträume sind zu groß, um es übersichtlich zu sein. Und da muss ich sagen, also wisst ihr Leute, dann strengt mal ein bisschen eure Fantasie an. Was mich im Leben trägt und hält, das ist unabhängig davon. Ich fühle mich nicht durch die Größe des Weltalls plötzlich verloren oder so etwas. Also das kann ich gewissermaßen nachvollziehen. Man kann es vielleicht auch Folge vorbringen. Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse haben sich in einem Maße vermehrt, der früheren Jahrhunderten völlig verschlossen war. Das macht man sich ja gar nicht klar. Die meisten Wissenschaftler, die es überhaupt in der Weltgeschichte gegeben hat, leben heute. Die Erkenntnisse überstürzen sich dann auch manchmal, also in kosmologischen Thesen, was gestern noch up-to-date war, wird heute wieder in Frage gestellt. Das kommt oft vor. Und was machen Menschen, wenn irgendetwas überkomplex wird? Sie vereinfachen. Dass der Kreationismus Erfolg hat, hängt damit zusammen, wenn den Leuten irgendeine Theorie zu kompliziert wird, flüchten sie in die Vereinfachung. Deswegen, wir brauchen eine Verbindung von Religion und Bildung. Bildung stärkt die Fähigkeit, auch komplexe Zusammenhänge anzuerkennen.
Gegen die Vereinfachung wenden Sie sich. Sie wenden sich in Ihrem Buch Abschaffung der Religion mit Fragezeichen ja auch sehr stark gegen Vereinfachung auf der anderen Seite, die Sie herauslesen, vor allem beim britischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins, der vor 2 Jahren den Bestseller Der Gotteswahn veröffentlicht hat. Was konkret werfen Sie denn Evolutionsbiologen wie Dawkins vor?
Also erstmal werfe ich Ihnen vor, dass Sie mit Hilfe der Mechanismen, die zur Erklärung der Entstehung von Arten und zur Selektion taugen, auch die Menschenwelt hinreichend erfassen zu können meinen. Das hat zur Folge, dass sie die Menschenwelt, ich sage jetzt mal, primitivisieren. Es ist ja völlig klar, dass der Sexualtrieb, der Ernährungstrieb und viele andere Triebe haben wir mit den Tieren gemeinsam. Der Unterschied ist nur, dass wir ein Verhältnis dazu haben. Und das ist das, was man normalerweise mit Vernunft und Verstand und Seele bezeichnet. Und da gibt es also die Tendenz, das alles gewissermaßen wegzuerklären. Und mir ist das Buch von Dawkins, wenn er sich mit menschlichen Angelegenheiten beschäftigt, kommt es mir vor wie eine Selbstprimitivisierung. Ich habe dann mal das Beispiel gebraucht, jemand geht in eine Gemäldegalerie und sagt, ich kann euch alle Gemälde erklären, sie bestehen aus Atomen. Natürlich ist das nur lächerlich. Es ist richtig und lächerlich. Und etwas Ähnliches passiert auch, wenn man die Analogien zwischen Mensch und Tier zum Hauptschlüssel erklärt. Weil man da immer in der Gefahr steht, das spezifisch Menschliche, irgendwas muss uns von den Tieren unterscheiden. Jedenfalls, es sind nicht die Affen, die zum Mond geflogen sind. Da kann man nun sagen, ja, aber kulturelle Phänomene gibt es auch schon bei Affen. Weltraumfahrt und Röntgenapparate, das gibt es bei Affen nicht. Das ist so eine Methode, mit der man sozusagen, weil man bei den Primaten eben Vorformen des Menschlichen in der Tat entdeckt, ne, dann sagen, da gäbe es gar keinen Unterschied. Ja, wenn es den Unterschied nicht gäbe, dann würden ja vielleicht die Affen auch Menschen in Zoos halten. So, diese Primitivisierung des Blicks auf die Menschenwelt ist der eine Ärger. Der andere Ärger ist, dass Dawkins nun gegen die Religion zu Felde zieht und da alles in einen Topf wirft. Als Christ soll man sich also gleich noch mitverantwortlich fühlen, dass in irgendeiner Religion es Menschenopfer gibt oder in einer anderen religiösen Zusammenhang Selbstmordattentäter. Wir sind sozusagen in dem Topf Religion und Religion ist die Geißel der Menschheit. Und das kommt mir so ähnlich vor wie zu DDR-Zeiten, wo der kleine Apotheker plötzlich auch ein Kapitalist war und zu den Feinden der Menschheit gezählt wurde.
Sie haben die DDR erwähnt, Sie kommen selber aus der DDR, sind dort groß geworden, haben den längsten Teil Ihres bisherigen Lebens auch dort verbracht. Und jetzt entdecken Sie, dass nach diesem staatlich verordneten Atheismus von damals jetzt moderne Wissenschaftler wie Dawkins kommen und wieder so eine Art von Atheismus proklamieren. Ist das für Sie ein Déjà-vu-Erlebnis? Gleichen sich die Argumente?
Ja, es ist ein Déjà-vu-Erlebnis. Die Argumente, die noch gebraucht werden, sind mir großenteils von meiner Jugend her bekannt, sodass also Dawkins Atheismus Anspruch auf Originalität und Neuigkeit nicht erheben kann. Was mich aber besonders stört, ist, dass er mit Genüsslichkeit, wie das seit dem Kulturkampf des ausgehenden 19. Jahrhunderts üblich ist, die Sünden der Kirchengeschichte aufblättert, aber vom Atheismus redet wie von einem unschuldigen Kind. Er hat offenbar nicht wahrnehmen wollen, dass der Atheismus ja nun auch eine Geschichte hat. die uns erstens dazu veranlasst, weder von Atheismus genauso wenig pauschal zu reden wie von Religion. Aber es gibt eben bestimmte Formen von Atheismus, die sind menschenmörderisch geworden. Und warum hier Stalin, Pol Pot, Mao Zedong mit Millionen von Todesopfern nicht vorkommt, wenn von Atheismus die Rede ist, das hat mich sehr gestaunt. Und nun hier so zu tun, als wenn die Religion beseitigt ist, die große Humanität ausbrechen werde. Das bedeutet, dass man die schrecklichen Erfahrungen mit atheistischen Verbrechern an der Macht einfach überspielt.
Der Richard Schröder, Philosoph und Theologe aus Berlin, im Gespräch mit dem Hans-Jörg Schulz. Das Buch «Abschaffung der Religion?» ist im Herder Verlag herausgekommen. Als nächstes hören Sie Kirchenglocken aus dem aargauischen Öschgen, da im DRS1-Zwischenhalt. Richard Kleidermann im Zwischenhalt auf DRS 1. Öschgen, ein Bilderbuchdorf am sonnigen Rebhang. Das war der Titel, den die Basler Zeitung vor gut 10 Jahren die Fricktaler Ortschaft im Tal von der Sissle unterhalb von Frick vorgestellt hat. Und die Autorin von «Sieben Porträts» hat auch gerade ein liebliches, verklärtes Bild von einer wahren Idyll präsentiert. Es scheint, als liege Öschgen in einer Märchenwelt. Abseits von Stress und Hektik ruht es vornehm und gelassen am sonnigen Hang zwischen Frick und Eiken. Im Sommer umgeben von Mohnwiesen und wogenden Weizenfeldern, gekrönt von Rebstöcken. Das Dorf erzählt von Ruhe und Beschaulichkeit, von Bilderbuchglück und einer bäuerlichen Unversehrtheit. Es gibt aber doch ein paar weniger idyllische Seiten in dem Öschger Bilderbuch, nämlich die Bahnlinie und die Autobahn Basel-Brugg-Zürich. Die schneidet die Gemeinde der Länge nach in zwei Teile. Dafür kann man in dem 800-Seelendorf im Winter immer wieder exotische Tiere beim Auslauf beobachten, weil der Zirkus Nock hat in Öschgen sein Winterquartier. Ebenfalls bemerkenswert ist das Schlössli im alten Ortskern am Südwestfuss vom Keisterberg. Früher war es die herrschaftliche Residenz der Schönauer. Mittlerweile gehört sie der Gemeinde. Kommen wir zum kirchlichen Leben von Oeschgen. Das geht zurück bis ins Mittelalter. Die heutige Pfarrkirche St. Cosmas und Damian, aber die ist erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg, 1911-1912, errichtet worden. Von der alten Kirche hat man nur das barocke Inventar aus dem Jahr 1693 übernommen. Während der Bauarbeiten hat übrigens der Gottesdienst einfach im Gasthaus Schwanen gerade nebendran abgehalten. Seit der letzten Renovation vor 10 Jahren erstrahlt das Gotteshaus in gedingendem Naturweis. Ursprünglich hat die Kirche 4 Glocken gehabt. 1998 ist dann eine 5. dazugekommen. Mit ihren 1200 Kilo ist sie fast so schwer wie die älteren 4 miteinander. Inschriften haben nur die grösste und die 2 kleinste Glocken, die den beiden Kirchenpatronen gewidmet sind. Und zwar steht auf beiden Fulgura Frango, ich breche die Blitze.
Thank you.
Kirchglocken von der katholischen Kirche St. Kosmas und Damian Zöschke im Fricktal zum Abschluss vom heutigen Zwischenhalt.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.